Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de, ist zurück aus der Winterpause. Das kann man gut finden oder es ehrlich bedauern, aber es ist nun mal so. Mein Name ist Fadi Kiblavi und weil wir auch 2022 ein peinlicher Podcast mittelalter, mittelweißer Männer sein werden, sind mit mir verbunden Uli Dickmeier, hallo.
Servus.
Und Florian Zenger.
Servus.
Servus. Ich habe gerade überlegt, ob Mittelalter überhaupt noch...
Bei mir noch gilt.
Ja, ich wollte bei uns sagen, aber ja.
Wie schätzt du? Also ich bin noch keine 40, ich bin noch einverstanden mit Mittelalt.
Ja, du bist ja fast spät. Wenn,
da ich vorhab, 104 zu werden, geht Mittelalt bei mir dann auch durch.
Okay. Ja. Das ist doch schön. Also mittelalte, mittelweiße Männer, wobei sich das mittelweiß nur auf mich bezieht. Aber naja. Ja, ich fürchte, wir sind ein bisschen eingerostet in dieser gar nicht so langen Winterpause und da geht's uns wie dem Riesenüberleitung 1. FC Nürnberg, der verloren hat am Samstag gegen Paderborn auch noch, was echt auch eine Leistung ist. Was wisst ihr über Paderborn, also die Stadt Paderborn? Paderborn.
Kommt Martin Triller her, ne?
Echt?
Okay. Hat früher mal in Paderborn gespielt zumindest, ja. Also scheint es eine schöne Stadt zu sein. Nee, ich war da auch.
Weil schon Martin Triller so schön ist, oder? Warst du da schon mal, Uli,
in Paderborn? Ich war da schon mal, ja. In dieser wunderschönen Arena. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie aktuell heißt.
Bentele.
Oder Bentele, so. Genau. Irgendwas mit B. Ja.
Bentele ist die blinde Biathletin. Benteler müsste die Firma sein.
Ah, okay. Naja. Man hätte sie auch nach einer Biathletin...
Wär schöner eigentlich.
Ja. Benennen können, das als kleiner Tipp an den SC Paderborn.
Ich weiß, dass die vorher Schloss Neuhaus hießen, also muss es da wohl ein Schloss geben.
Aber stimmt, ja. Naja.
Es waren noch die Zeiten, wo Lüttringhausen und Schloss Neuhaus in der zweiten Liga gespielt haben.
Das war Lüttringhausen?
BV Lüttringhausen, ja.
Noch nie gehört. Das glaube ich dir fast gar nicht. Wirklich? BV Lüttringhausen? Schon. Der Flo googelt es gerade. Hoffe ich.
Du verlässt dich auf mich.
Das ist schon wieder ein
Einstieg. Ich überlege noch, ob ich's an sich rauskrieg, aber ist es nicht, waren das nicht, sind die, ich glaube, da bin ich zu jung. Ich glaube, das war vorher. Sind die dann Remscheid geworden, kann das sein? Und da haben dann zweite Liga gespielt? Weil an Remscheid in der Kicker-Stecktabelle ist so eine der ersten Erinnerungen von mir, zusammen Remscheid, mit Union Solingen.
Union Solingen, ja, großartige Mannschaft auch. Ich glaube ja immer noch, dass mein erstes Spiel im städtischen Stadion damals ein entweder 0-0
die waren dann, die gegen waren dann Solingen FC Remscheid,
oder 6-0 gegen Oberhausen war. Aber einen riesen Einstieg zimmern wir da heute wieder.
Da BV Lüttringhausen, zweite Bundesliga 82-83.
Und wo spielen sie heute? Oder sind, ach, die sind dann zu Remscheid
geworden? Die sind zu Remscheid geworden. Detlef Pirsig hat er gespielt. Und Karl Rohr.
Legenden des Sports.
Mit sowas bin ich aufgewachsen.
Grüße.
Holger Zippel.
Wäre mal interessant, die Bilanz des 1. FC Nürnberg gegen diesen Verein. Das kriegen wir bis zum Ende der Ausgabe hier hin. Jetzt, 1-2 gegen Paderborn, ehemals TuS Schloss Neuhaus.
Niederlage überhaupt gegen Paderborn.
So, schau, historisch auch noch. Ein historischer Podcast, diese Folge ist so und so viel. Wir nehmen auf am Sonntag, den 16. Januar. Es ist 17.14 Uhr. Gleich tritt die Spielvereinigung Fürth zu einem Erstligaspiel in Bielefeld an.
Und das von The Zone angekündigt wurde mit, wir haben wieder zweite Liga im Programm.
Ein sehr guter Gag, den aber, glaube ich, nicht alle so wirklich geil fanden. Aber
lustig fanden, ja.
Es gibt halt auch sehr viele spaßbefreite Menschen in diesem Land. Wer wüsste das besser als wir? Wir sind ja auch drei. Wollen wir mal schnell Thomas Korell uns unseren Sponsor vorstellen lassen und dann irgendwie doch noch in die Spur finden? Ist das eine Idee?
Also der Auftakt war mindestens so gut wie am Samstag.
Die erste Viertelstunde. Sind wir auch beim Wintersport, wenn wir wieder in die Spur finden müssen?
Ja. Ah, da fällt mir ein, dass meine Tochter von ihrer Yoga-Lehrerin, was auch schon wieder sehr klischee
hat. Wie alt ist deine Tochter?
6.
Ah, okay.
Geht aber sehr gerne zum Yoga und hatte die Hausaufgabe am Wochenende Rodeln und Bobfahren im Fernsehen anzuschauen. Und tja, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Hat an diesem Wochenende überhaupt Rodeln und Bobfahren noch stattgefunden oder sind die schon alle in Quarantäne auf dem Weg nach Peking, in Peking oder sonst was? Wisst ihr auch nicht, ne?
Und was hat jetzt Rodeln mit Yoga zu tun?
Das habe ich nicht gefragt. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass ich mir Rodeln und Bobfahren anschauen sollte und dann habe ich nicht weiter. Ich glaube, sie machen irgendwas so Yoga mit Thema Wintersport oder sowas. Aber ja, jetzt haben wir die Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist.
Doch, aber heute in Oberhof ist.
Siehst du?
Weltcup
dieses Wochenende. Kann man sich bestimmt in der Mediathek anschauen. Wir schaffen so einen Einstieg, der 15 Minuten dauert, ohne dass unser Sponsor vorgestellt wurde. Diesmal. Jetzt Thomas Korell und dann reden wir über Fußball und übers Impfen und andere gesellschaftspolitische Dinge, so wie es uns nahegelegt wurde nach der letzten Ausgabe. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Bob und Rodel gut, Fußball nicht so gut. Wollen wir über dieses Spiel vom Samstag in angemessener Ausführlichkeit sprechen, Uli und Flo? Wie?
Puh, bleibt das. Deshalb sind wir ja da, oder?
Ah, deshalb sind wir da. Einer muss es ja tun.
Einer muss es tun, ja. Genau. Das war gar nicht so okay, würde ich mal sagen. Ihr wart beide im Stadion, ich mal wieder Couch-Potato-mäßig daheim und hab's mir im Fernsehen angeschaut.
War's da auch so schlimm?
Ja, durchaus. Also, ja, naja, dann reden wir halt über dieses Spiel. Anfangsviertelstunde.
Uff.
Ja, uff. Ja. Dann eine okaye Viertelstunde.
Und dann wieder uff.
Und dann wieder uff. Das ist die erste Halbzeit. Uff, okay, uff. Woran lag's? Ist Paderborn so eine Übermannschaft, dass mehr als uff, okay, uff
nicht. Zumindest sah das schon so aus, also ich will jetzt nicht von einem Klassenunterschied sprechen, das wird jetzt übertrieben, aber fand es schon sehr beeindruckend, wie sich Paderborn da übers Feld kombiniert hat mit ganz wenigen Ballkontakten, ballsicher und am Anfang halt noch ein bisschen so den letzten Zug zum Tor vermissen lassen, aber ich weiß nicht, wie der Anteil Ballbesitz war in dieser ersten halben Stunde, so gefühlt wurde aber eigentlich nur Paderborn am Ball. Und wenn der Club mal den Ball hatte zufällig, dann wusste er nicht so wirklich, was damit anzufangen. Also ich war nur so nach einer Viertelstunde, habe ich, glaube ich, dem Flo, der in der Sitzreihe über mir saß, mal so einen ersten besorgten Blick
über
zugeworfen.
Dir?
Ja, rechts das? Über mir.
Seit wann denn das?
Ja.
Sitzt er nicht immer rechts unter uns?
Wenn dann ja neben dem Uli sitzen können, aber da saß der Wolfgang Lars ja schon.
Also ach, das konnte stimmt, ich ja nicht. Der war ja auch noch da. Grüße. Okay. Das heißt, du warst dann in der Bildreihe gesessen.
Ja, aber nicht neben den Kollegen von der Bild, sondern eben eins weiter.
Ah, da war sonst das Club
Social Media Team sitzt. Mhm. Ja, okay. Genau.
Ja. Mhm. Ja, okay, was hast du dann gesagt?
Wir haben uns nur so nonverbale Kommunikation uns sehr besorgt angeschaut, glaube ich. Mhm. Weil man schon wirklich von Anfang an das Gefühl hatte, der Club kriegt keinen Zugriff auf dieses Spiel. Also in den Zweikämpfen nicht, es war alles so fahrig und auch so halbherzig. Und ja, es hat sich ja dann über weite Strecken des Spiels, das haben sie so beibehalten leider, was sich da angedeutet hat in dieser Auftaktphase.
Woran lag's? Die Aufstellung war ja, also bis auf Fabian Nürnberger, der auf der rechten Seite im Drachenviereck spielen musste, durfte, eigentlich die gewohnte, oder?
Ja, war eigentlich nicht überraschend, ne? Also Kraus war jetzt zuletzt auch nicht mehr ganz so stark und ich habe jetzt auch schon Nürnberg eigentlich erwartet gehabt in der Startaufstellung zusammen. Hattest du den nicht aufgestellt in deiner Aufstellung?
Nee. Ich glaube, ich hatte mehrere Fehler drin. Ey, mich interessiert so sehr, was Flo Zenger da immer nebenher schreibt.
Schreibt? Ja. Ich will den Andi gerade fragen, ob ich per WhatsApp, ob ich das sagen darf, was er mir geschrieben hat während dem Spiel.
Ah, okay. Ist es justiziabel?
Nee, es ist nicht justiziabel. Ich glaube, das eine, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in dem Moment, wo der Uli mich angeguckt hat, hat er mir ungefähr in dem Moment geschrieben, das wird ein 0-3. Mhm. Also, ja.
Grüße an Andi, war falsch. Ist ein 1-2 geworden, hätte auch ein 2-4 werden können.
Hätte sogar auch ein 2-2 werden können.
Hätte auch ein 2-2 werden können, wenn Esker Sörensen in fast letzte Minute getroffen hätte. Ja, Flo, erklär du mir, ich habe deine Analyse für Club Fans United tatsächlich heute noch nicht gelesen. Wie hast du denn dieses Spiel analysiert?
Ich habe mich so ein bisschen auf Ballverluste und Balleroberungen gestürzt und habe mal die mir so ein bisschen angeguckt. Und da waren schon so Dinge auffällig, die ungewöhnlich sind. Also zum Beispiel, dass du beim Club ungefähr in der ersten Halbzeit 70% der Balleroberungen im eigenen Verteidigungsdrittel hattest. Das heißt, du bist eigentlich vorher gar nicht an den Ball gekommen. Du hast den Ball nie in Tornähe erobert. Das ist plus 3% der Balleroberungen im Angriffsdrittel, also quasi eine oder so, in der ganzen ersten Halbzeit und gepaart damit dann Ballverluste relativ viele, also 22% ist eine hohe Quote von Ballverlusten noch ausgehend im eigenen Verteidigungsdrittel. Da weißt du halt einfach, du eroberst einen Ball tief und verlierst ihn aber dann auch schnell, da kannst du halt auch überhaupt keinen Druck entwickeln und dann kommt eben noch dazu, dass du Zweikämpfe in der ersten Halbzeit quasi fast gar nicht gewonnen hast am Boden, dann eben auch da ganz viele auf den Außen nicht gewonnen hast, was dann auch eben ein Problem ist. Und so kam das dann eben zustande, dass du eigentlich überhaupt keinen Druck entwickeln hast können. Also die in der ersten Halbzeit sind wir auch bei 2/3 Ballbesitz für Paderborn tatsächlich.
Genau, das war auch bei Sky so bei den Zahlen dabei. Erstaunlicherweise hatte der Club sehr viel mehr Zweikämpfe gewonnen, als du das jetzt behauptest. Also das war deutlich.
Ja, da sind wir wieder bei den Zweikampfdefinitionen. Mhm. Also das ist ja eine eigene Wissenschaft für sich und da kann man ja auch ganz unterschiedliche Dinge als Zweikampf werten oder auch nicht. Also jetzt kann jetzt den Anbieter, wo ich nachschaue bei Y-Scout, der hat jetzt für die erste Halbzeit beim Club 43% gewonnene Zweikämpfe, das ist relativ wenig. Aber auch so phasenweise, also gerade in der ersten Viertelstunde und in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit halt ganz schwache Quote und dafür aber dann in dieser Mittelviertelstunde mehr Zweikämpfe gewonnen als Paderborn.
Und woran lag das, diese Mittelviertelstunde in der ersten Halbzeit, Uli? Warum sah da alles besser aus?
Weil ich dann meinen Mars gegessen habe.
Ja, ich erinnere mich an den Tweet.
Ja, und dann dachte ich, das hilft und wird besser. Und sehr ironischerweise kannst du ja dem Spieler ganz andere Richtung geben, wenn Scheffler aus 3-4 Metern diese schöne Flanke des Kapitäns einfach nicht neben das Tor köpft, sondern ins Tor, dann ja, ist jetzt wieder alles hypothetisch, aber dann kann das ganze Ding natürlich anders laufen. Aber das war dann schon so eine Szene, wo man so das Gefühl hat an dem Tag, läuft alles nicht so, wie es laufen könnte oder sollte.
Ja, eine wirklich große Gelegenheit. Oder sagen das auch die Zahlen? Was ist der Expected Goals Wert, Flo?
Ja, das ist jetzt ganz interessant, weil es ja Kopfball ist und Kopfball immer schlecht bewertet wird. Also ich habe jetzt hier nachgeguckt, dass der sagt ungefähr 8%. Das halte ich für übertrieben, weil oder untertrieben. Also 8% finde ich auch zu gering, weil er doch sehr frei zum Kopfball kommt. Aber so, ja, es ist halt, Kopfball ist immer schwieriger als alles andere. Aber ja, es ist, für mich ist es schon auch eher eine Großchance als das, was da ist. Ich habe noch andere Anbieter nachgeguckt, also so eine, es ist bei anderen so bei 20% bis 25%. Das kommt, finde ich, auch eher hin als die 8%.
Ja. Ja, kann man machen.
Kann man machen.
So, genau, so, kann man machen.
Ist auch eigentlich auch ganz, du solltest auch so ein Datenanbieter werden, Uli.
Ja, mit fränkischer Wildcard. Kann man machen, geht gar nicht.
Ich würde es abonnieren. Ich habe tatsächlich in der Winterpause, ich glaube zwischen den Jahren, als mir sehr langweilig war, in einem Anflug von Größenwahn mal versucht, mich bei Wildcard registrieren zu lassen. Dann musste man aber irgendeine komische Steuernummer angeben, die ich nicht habe. Oder
aber der Verlag doch.
Ja, da hätte ich dann beim Verlag nachfragen müssen, oder? Oder ist die offiziell und jeder kann die benutzen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es daran dann gescheitert. Also, als ich mal eine Viertelstunde versucht habe, mich bei Wildcard anzumelden, was auch eh Quatsch gewesen wäre, weil was hätte ich mit den Zahlen anfangen sollen. Man kommt halt auf dumme Gedanken in diesen zwischen diesen Feiertagen. Tja, also Großchance Manuel Schäffler, die beste bis zum 0:1.
Ja, man darf natürlich den Weitschuss von Geisi nicht vergessen, weil normalerweise macht er die
ja.
Tempelmann hat auch einen.
Ja. Stimmt, der war tatsächlich noch schlechter. Oder? Der von Geis war ja, hat zumindest für ein bisschen Probleme gesorgt, aber der von Tempelmann wurde dann auch noch.
Weiß gar nicht, welcher ist der zur Ecke geklärt wird?
Das war Geis. Tempelmann wurde gefangen, weil noch ein Abwehrbein dazwischen entschärfend gewirkt hat. Jetzt haben wir vorhin dem Zenger gesagt, dass er lauter machen soll sein Mikro und jetzt kriege ich fast einen Tinnitus, so laut brüllt er mir seine Daten-Schmarri-Sachen ins Ohr. Wie ist denn die Laufleistung? Grüße an den Vierter Flachpass.
Sowas schaue ich doch nicht nach.
Der Vierter Flachpass lebt alleine von dieser Laufleistung. Aber Grüße.
Also für mich ist es bezeichnend, dass ich normalerweise, wenn ich mit Menschen spreche, die ich nicht sehe, dann habe ich auch hohe Laufleistung. Aber beim Podcast geht es nicht. Da kann ich nicht rumlaufen.
Was? Du meinst, wenn du telefonierst?
Wenn ich telefoniere, laufe
ja.
Ich.
Ich tatsächlich auch, ja. Und das, was für eine Disziplin wir hier an den Tag legen, dass wir alle brav auf unseren Stühlen sitzen bleiben.
Ihr habt ja beide neue Schreibtischstühle, habe ich.
Ja. Ja. Einen ergonomischen.
Ich glaube ich auch. Ich habe so einen ohne Lehne, auf dem man praktisch nicht mehr schief sitzen kann, behauptet meine Frau. Und er schaut auch sehr, sehr schön aus. Türkis mit einem roten Kissen. Aber ich sitze jetzt schief. Trotzdem auf dem alten Sessel, auf dem man sehr schief sitzen kann. Als kleine Revolution gegen die Familie.
Beide 118 Kilometer.
Beide 118 Kilometer. Naja, da lässt sich doch das Ergebnis dann sehr gut draus schlussfolgern.
Aus dieser, voll.
Ja. 0:1. Sven Michel, ein großartiges Tor. Ein langer Ball darf man nicht sagen, weil Wolfgang Lars sagt, es gibt keine langen Bälle. Ein Ball aus
langer Pass.
Langer Pass, ja. Und dann Sven Michel, der einigermaßen unbeachtet von der Nürnberger Defensive diesen Ball aus der Luft annimmt und locker flockig über Christian Martinha lupft. Schönes Tor, ne? Wer hätte es verhindern können?
Naja, fängt man mal bei Valentini an, der Michel laufen lässt, ne? Ja, dann kann man natürlich drüber streiten, ob Herr Martinha da so aus seinem Tor raus muss in der Situation.
Ich sag ja.
Und dann Günter Koch sagt nein.
Oh, siehst du, der hat letzte Woche angerufen, da habe ich vergessen zurückzurufen. Das ist natürlich.
Ja, hat mir im Stadion noch gesagt, ihr glaubt mir mal nicht, Martinha. Und dann finde ich trotzdem, dass Esker Sørensen in der Szene irgendwie was anders machen kann. Also er trabt dann so zurück und schaut so zu, wie der Ball über ihn ins Tor fällt. Und ich glaube, wenn man da richtig schnell zurückläuft und sich dann vielleicht umdreht, dann könnte man den vielleicht auch einfach rausköpfen. Aber vielleicht rede ich mich da leicht von der Tribüne aus.
Ja, aber
anders. Aber ich fand, es sah ein seltsam aus.
Du als ehemaliger Verteidiger, wer wüsste es besser?
Ja, also ich hätte mit einem Fallrückzieher geklärt wahrscheinlich.
Ja.
Mir dabei alles gebrochen.
Hatte er auch kurz vor, glaube ich. Dann
nee, ich glaube, er wusste gar nicht, wo der Ball jetzt runterkommt. Also ihm hat so den Eindruck, er war dann selber am überraschtesten, dass der jetzt da ins Tor fällt.
Okay, also du sagst, Valentini, Martinha, Sørensen sind schuld. Weiter vorne, dass jemand vielleicht diesen Pass verhindert. Flo, hast du noch einen Schuldigen, den er?
Naja, gut, also ist es natürlich schon, der Pass, ja, der ist schon wirklich komplett ohne Druck. Andererseits, naja, geht man im Mittelkreis wirklich so drauf, dass man da den tiefen Pass so verhindert. Klar, Tove dann trabt ein bisschen hin,
weil er den trabt
auch ein bisschen. Schneid aber der Ball ist so schön und dann, ne? Und Sørensen steht nicht auf einer Höhe mit Schindler, wo man vielleicht noch hätte abseits stellen können. Valentini weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der da wahnsinnig viel Auftrag hat. Ich meine, ja, er läuft zwischen Valentini und Schindler durch, aber ja, Valentini steht wahrscheinlich sogar am ersten da, wo man von der Kette her stehen muss, nämlich relativ hoch in dem Moment.
Ja, 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 ist auch keine populäre Meinung nach diesem Wochenende, dass ein Valentini-Lob.
Es ist ja kein Lob, es ist ja nur, er macht das, was er machen soll. Das ist ja noch kein Lob.
Ja.
Und nachher wird es auch noch weniger Lob geben.
Außerdem haben wir schon für die Flanke auf Scheffler gelobt.
Ja, ja, eben. Genau. Bisher läuft es ganz gut für Enrico Valentini in diesem Podcast. Also,
ja, und dann, ja, also Martinha, weiß ich nicht, vielleicht muss er sogar einfach durchlaufen. Also, weil er, und dann hat er ihn sogar, aber er bremst dann auch ab und macht sich groß. Der Lupfer ist schön, ne? Und ja, Sørensen, glaube ich, hat ein wenig Angst, dass das Ding gegen die Latte prallt und ihm dann gegen den Kopf donnert und er dann das Tor macht und bremst deshalb. Aber ja, Sven Michel macht es aber auch einfach gut.
Das finde ich nämlich auch. Das kann man auch mal
anerkennen. Das kann man auch mal anerkennen.
Ein ziemlich lustiger Fußballspieler ist dieser Sven Michel, der dann noch das zweite Tor in der 44. Minute, glaube ich, vorbereitet. Eins, über das sich Robert Klaus, der Trainer, dann mehr geärgert hat als über den ersten Gegentreffer. Und er sagt, das war unnötig und vor allem hat es dann die Aufgabe in der zweiten Halbzeit doch einigermaßen kompliziert gemacht. Flanke Michel. Ah, da könnten wir jetzt dann nochmal Valentini schimpfen, oder? Was habt ihr denn?
Nee, eigentlich in der Situation, nee, ja.
Wieder nicht.
Ja, ich überlege gerade so ein bisschen. Er muss ja beides verhindern. Er muss ja sowohl schauen, ob der Ball auf Justwan kommt oder ob er auf Michel kommt. Also er kann sich ja nicht allein Richtung Michel orientieren und da ist ja der Schindler auch noch. Also, und der Schindler geht halt auch ein bisschen zu weit weg. Und dann kommt die Flanke und dann Sørensen steht halt auch irgendwo mitten im Nirgendwo und Handwerker ist halt hinterm Angreifer und nicht vorm Angreifer beim Einrücken, was auch fatal ist und dann ist das Ding halt drin.
Ja, wobei es vorher eine Szene gab gegen Felix Platte, wo Handwerker den Abschluss dann noch abfälscht zur Ecke und da eigentlich gut eindrückt. Ich finde, das macht er sonst eigentlich immer ganz gut, aber in der Situation, naja.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee war, Handweier jetzt spielen zu lassen. Also nachdem er ja wohl wenig trainiert hat in der Woche, fand ich ihn schon auch sehr auffällig zurückhaltend nach vorne, was er in den letzten Spielen vor der Winterpause mal zu Recht gelobt haben, dass er da sich verbessert hatte, und das mal war es halt wieder gar nichts.
Wie waren denn die Noten? Wolfgang Lars hat die für uns verteilt. Flo, wer hat die schlechteste? Hast du das?
Gibt jede Menge Fünfer, also Valentini, Sörensen, Handwerker, Geis, Dovedan, Schuranov sind alles Fünfer.
Okay, Schuranov mal wieder. Wir haben ja ein, oder Florian Zenger hat die Durchschnittsnote aus den 18 bisherigen Spielen errechnet in dieser Winterpause, sowohl von nordbayern.de als auch von Bild, Kicker und Clubfans United. Und da kommt Schuranov erstaunlich schlecht weg. Ich glaube, bei nordbayern.de war da.
Bei allen, aber, ne?
Ja, bei allen
Notenverteilern.
Bei nordbayern.de von den benoteten Spielern, glaube ich, der zweit- oder drittschlechteste. Was?
Ja, Schuranov ist, glaube ich, halt wirklich das Problem, wenn er nicht trifft, dass er dann halt oft einfach irgendwie nicht existent ist auf dem Platz.
Ja, oder ist das Problem, dass man ihn zu kritisch sieht dafür, dass er, wie alt ist, 18, 19?
19.
Und
nee, glaube ich nicht.
An relativ vielen Toren beteiligt war in diesen.
Also er hat halt diesen Torriecher hat er ja und diese Abschlussqualitäten, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Aber wie gesagt, wenn er halt nicht trifft, wirkt er schon sehr wenig ins Spiel eingebunden mitunter. Also ist jetzt keiner, der dann ständig eine Abwehr beschäftigt und zu 3-4 Abschlüssen kommt. Und wenn er halt die wenigen Chancen, die er kriegt, dann nicht macht, dann ist es insgesamt halt eher mau. Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Alters ist oder ob er einfach so der Spielertyp ist. Aber also jetzt auch am Samstag war ja wenig bis gar nichts zu sehen von ihm.
Eine große Möglichkeit ausgelassen. Also
ja, da trifft dann Ball nicht, ne?
Ball nicht Schluss. Trifft, ja. Genau, in eigentlich relativ guter Schussposition. Hast du wenigstens ein schlechtes Gewissen bekommen, Flo, als du dieses Zwischenzeugnis gesehen hast und gesehen hast, was wir angerichtet haben mit Schuranov und unseren
Noten? Nee, weil das ist halt eine relativ normale Stürmernote.
Ja, echt?
Also ein Stürmer, der nicht trifft, kriegt halt meistens keine so wahnsinnig gute Note. Also es gibt ja wenige, das ist ja...
Außer er heißt Dovedan. Genau.
Ja, sowieso.
Und der Fadi macht halt die Noten.
Ja, es ist ja so, ne? Also gerade jetzt wenn man so spielt wie der Club, dann sind halt Leute wie Schuranov, Scheffler ein bisschen weniger, weil wenn der am Platz steht, geht das Ding öfters lang. Und da muss er mehr tun. Aber die sind halt nicht wahnsinnig eingebunden. Und ja, dann passiert es halt, wenn man kein Tor macht, dann ist man halt schnell mal dabei.
Hagels Fünfer.
Ja, oder mit Vierern zumindest. Aber um das aufzugreifen, ne, von den Benoteten bei nordbayern.de war Fabian Nürnberger mit 4,0 der schlechteste.
Ja, was auch. Also, ich weiß auch nicht, wer da die Noten gibt. Das ist... Da spielt schon wahrscheinlich auch... Wer war überall in Martenja der Beste? Ne?
Von den Schindler, glaube ich, von den Feldspielern. Ja. Schindler, Möller, Deli.
Ja.
Waren, glaube ich, die zwei Klassenbesten.
Ja.
Aber zu Recht auch, muss man ja sagen.
Und bei der Bild folgt auf Möller, Deli und Schindler bei den Feldspielern Dovedan.
Ja, vollkommen zu Recht.
Fußball bei allen anderen Tempelmann.
Ja, Tempelmann stimmt, fand ich jetzt eigentlich auch noch, dass der von den Noten eigentlich da auch
dachte,
ins obere Drittel gehört.
Gibt gar keine Noten mehr. Oder nee, die geben
doch die geben machen, keine Halbnoten.
Die machen keine Aufstellung mehr vor den Spielen, oder wie war das? Da keine vermutete Aufstellung mehr. Naja, egal.
Tempelmann war aber jetzt auch am Samstag für mich der Spieler, der mir noch mit Abstrichen am besten gefallen hat. Weil er trotzdem wenigstens mal versucht hat, mit seinen Tempo-Dribblings ein bisschen mal Lücken zu finden und mal ein bisschen Schwung reinzubringen. Das war eigentlich der Einzige, dem ich jetzt irgendwie eine 3 bis 3,5 gegeben hätte.
Ich bin gerade am Überlegen. Ja, wahrscheinlich, oder? Flo? Kann man kaum widersprechen.
Ja, ich fand jetzt, ja, also den glatten Dreier, den habe ich auch nirgendwo anders gesehen. Sonst kannst du, finde ich, schon überlegen, ne, was machst du mit Martenja? Rechnest du ihm den Fehler zu vor dem 1-0 oder nicht? Wenn du das nicht machst, kannst du ihm auch ein 3- geben.
Naja, dann die Riesenparade noch in der zweiten Halbzeit.
Genau.
Ne?
Zwei eigentlich. Was machst du mit Möller Daly und mit Köpke und mit Kraus? Also das sind ja auch alles Leute, die dann reinkamen. Also Köpke und Kraus, wo es dann besser teilweise lief. Ne? Möller Daly macht sein Tor.
Möller Daly, das ist mir auch nicht so stark gesehen habe. Also da war viel brotlose Kunst dabei und man hat so das Gefühl, es spielt keiner mit ihm. Also der wusste dann auch da was gar nicht mehr, wo er den Ball hinschießen soll oder hinpassen soll. Das Tor, Kopfballtor macht er glaube ich auch nicht so oft, das war ja aller Ehren wert. Halt auch einer gewissen Abwehrschwäche geschuldet, der Paderborner. Aber ich fand ihn jetzt erstmal auch nicht so präsent und so umtriebig wie sonst. Also ja, das Tor hätte er dann auch eine 3,5 gekriegt, ist schon.
Aber genau, das ist halt das, ne? Ja. Das ist halt immer so, dass wenn du diese Benotungen machst, dann macht plötzlich jemand ein Tor oder eine Vorlage und dann denkst du, naja, musst ein bisschen raufgehen damit. Also das, ja, klar, verzerrt dann auch immer so ein bisschen, aber ich würde schon auch bei Tempelmann ganz klar sagen, ne, auch dass er ja quasi drei verschiedene Positionen hat spielen müssen, das kommt ja dann auch noch oben drauf. Also, das hat er schon gut gemacht.
Im linken Mittelfeld erst, dann auf der Doppel-6 und dann
Verteidiger.
Rechtsverteidiger. Ja, das mit der Doppel-6 hatte ich nicht mitbekommen. Das habe ich mir jetzt vom Trainer aus der PK geklaut. Wir reden heute sehr viel über Fußball. Das ist macht mich nervös. Aber naja.
Ist nicht so dein Thema, ich weiß.
Ja, ich habe Schwierigkeiten zu folgen. Aber mir fällt auch kein anderes Thema gerade ein. Ich denke krampfhaft drüber nach. Habt ihr Don't Look Up angeguckt?
Weißt du, noch nicht. Ja, noch nee. Nicht. Nee. Ist auf der Watchlist, aber ich muss jetzt erst Boba Fett anschauen.
Okay. Das habe ich schon. Aber das, da kommt ja jede Woche nur eine Folge, das ist ja überschaubar.
Wo läuft das auf?
Disney Plus.
Disney Plus.
Das ist, glaube ich, der einzige Streaming-Dienst, den ich nicht habe. Hm. Ja.
Nee, obwohl du ein Kind im richtigen Alter hast.
Ja, genau. Die jetzt gerade vor Netflix hockt oder was auch immer.
Und Bob schaut.
Genau, die große Bob-Doku.
Cool Runnings.
Das wäre eine gute Idee, wenn ich das einfach mit ihr anschaue. Wobei.
Große Empfehlung für deine Tochter übrigens, falls sie es nicht guckt, Ada Twist.
Ich bin am Überlegen, worum geht's da?
Das ist eine Naturwissenschaftlerin, in Anführungszeichen, also so eine kleine Experimentiererin, die mit zwei anderen Freunden eben naturwissenschaftliche Phänomene untersucht und ist so ein bisschen, weiß nicht, ob du Doc McStuffins kennst, geht in dieselbe Richtung.
Nee, ich befürchte vor allem
produziert von den Obamas.
Echt?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das unsere Familie nicht intellektuell überfordert. So, wir sind mehr so auf plumpen Humor oder Grusel.
Paw Patrol oder so.
Ja, genau. Ja, das ist schon zu langweilig.
Aber Paw Patrol ist doch voll faschistisch.
Ja, und inzwischen auch zu langweilig.
Das ist total lustig. Guck, mein Trauzeuge hat mir meinen Aufsatz, den er irgendwo gefunden hat, geschickt, dass also das Paw Patrol, das ist quasi sämtliche Stereotypen von Megalomanie und Polizeihörigkeit und sonstigen alles verbreitet. Das fand ich sehr lustig. Manchmal kann man, glaube ich, auch etwas viel in Dingen sehen, aber ja.
Das wäre, du kannst mir mal diese Arbeit weiterleiten, vielleicht.
Ich will nicht, dass deiner Tochter das dann verboten wird, weil du.
Ja, es ist eh durch.
Also,
jetzt habe ich es doch geschafft, ein wenig abzulenken und meine Tochter als Dummerchen hinzustellen. Das ist doch. Läuft. Jetzt läuft's langsam wieder. Wir finden rein in diesen Podcast. Dabei wollte ich nur sagen, dass ich Don't Look Up überbewertet finde. Ja. Das war mir zu amerikanisch, dingsig irgendwie. Ich habe es einmal versucht, alleine, dann habe ich ihn nach ungefähr 20 Minuten habe ich aufgehört und dann habe ich es mir nochmal mit meiner Frau angeschaut. Da habe ich es dann immerhin bis zum Ende geschafft, weil es okay war, aber jetzt wirklich nicht so, dass er diesen Hype verdient hätte, den es um ihn gibt. Naja. Zweite Halbzeit. War dann besser, behauptet Robert Klaus, ja, der relativ schlechte Laune hatte in der Pressekonferenz nach dem
Spiel. Ja, weil, wenn du auch so unpräzise Frage stellst.
Ja, aber das fand ich lustig, dass er da sich dann drüber aufgeregt hat, weil, was habe ich gefragt, was war das Problem in der ersten Halbzeit?
Ja, genau.
Und dass er dann aber nicht weiß, was er darauf antworten
weil es soll, so viel war.
Genau. Hat ja eher bedeutet.
Was war kein Problem in der ersten Halbzeit?
Es gab so viele Probleme, dass er, deshalb habe ich es dann nochmal präzisiert, um seinen Zorn etwas zu mildern, was nicht so wirklich gelungen ist, weil dann am Ende Wolfgang Lars auch nochmal eine Frage gestellt hat, die ihm nicht so wirklich
gepasst hat. Denn jemand gefragt, was das jetzt mit dem Aufstieg, Herr Klaus, oder so?
Das hat sich dann keiner,
ich habe die PK nicht gesehen.
Das hat sich dann keiner mehr getraut.
Ach, schade.
Nachdem vorher alle Witze drüber gemacht haben, hat sich dann diese Frage niemand mehr stellen getraut, weil die Stimmung doch etwas zu aufgeheizt war. Also, zweite Halbzeit besser vom ersten FC Nürnberg. Eigentlich ja auch nicht so wirklich, oder?
Wilder, ja, fand ich's.
Ja, genau.
Wilder?
Ja.
Okay.
Also, allein so diese ganzen Positionswechsel und taktischen Umstellungen, hat es dann sowas leicht Anarchisches gehabt und die Chancen entstanden dann ja eher so zufällig. Also, seid ihr noch da?
Ja.
Oh, ich war gerade irgendwie bei mir stille. Gedacht, ich bin jetzt so kritisch und bin rausgeflogen.
Nee, ich habe mich tatsächlich gemutet, weil ich mir die Nase putzen wollte. Das mache ich jetzt nochmal. Okay. Also nicht erschrecken, sondern überbrück bitte diese Zeit.
Okay. Ja, jetzt klingt's wieder komisch. Ist er wieder da?
Ja, wir sind alle noch da. Es ist
sehr schön. Es ist
wie man gruselig irgendwie. Da
irritieren kann, das finde ich sehr gut. Das mache ich jetzt häufiger noch bis zum Ende.
Also auf jeden Fall wilder und irgendwie ein bisschen anarchisch.
Ja, aber doch auch, schön war doch, dass es tatsächlich so viele Möglichkeiten gab zu reagieren mit spannenden Spielern von der Bank kommend, oder? Köpke, Kraus, Dumann,
Schleimer.
Schuranov kam auch von der Bank.
Schuranov kam von der Bank. Das fand ich dann schon erstaunlich. Und dann fand ich.
Ja, ich fand vor allem auch erstaunlich, dass er wen er raus hat. Weil er sagt ja nach der Partie relativ klar, wir waren auf einigen Positionen nicht so gut.
Ja.
Und wenn man dann guckt, wen er rausnimmt früh, also Geis,
Valentini, Scheffler,
also das scheint ja doch relativ klar, dass er da so eher seine Kritik ansetzt. Ne? Und ich meine, du nimmst ja den Kapitän vielleicht auch nicht wirklich raus, wenn du eigentlich keinen Gelernten für die Position draußen hast. Ne? Fischer ist ja verletzt.
Ja.
Und schiebst dann einen wichtigen zentralen Mittelfeldspieler nach draußen. Wenn du nicht wirklich extrem unzufrieden bist. Und ich meine, gut, Tempelmann macht es dann natürlich auch gut, ne, leitet dann auch gleich das 2-1 ein, in dem Moment, wo er rübergezogen wird, weil er halt einfach mal anzieht und dann den Ball auch tief gibt Richtung Köpke. Aber es ist schon auffällig, dass da die Arrivierten, die Alten, dann diejenigen sind, die er rausnimmt.
Ja, wir müssen auf einzelnen Positionen wieder ans Leistungslimit kommen, hat er gesagt, Robert Klaus. Und ich habe tatsächlich dann ja auch noch eine zweite Geschichte für nordbayern.de schreiben müssen und kam ich auch zu dem Schluss, dass er damit wohl die vermeintlichen Leistungsträger meint. Das ist mal eine Ansage nach einem Spiel, aber man sollte es wahrscheinlich nicht überbewerten. Wir sind ja der ausgleichende Podcast hier. Oder glaubt ihr, es könnte ein Zeichen für die nähere Zukunft sein, dass die jetzt erstmal
Da sind wir jetzt wieder, finde ich, bei der Frage, war es das mit dem Aufstieg? Weil genau das ist die Frage, wenn es das für einen Aufstieg war. In dem Moment muss man, finde ich, schon anders agieren, als wenn man der Meinung ist, da geht noch was. Jetzt sind es 3 Punkte auf 3, also wenn ich das richtig im Kopf habe. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, das war's jetzt. Aber in dem Moment, wo es dann irgendwann doch vielleicht klar ist, dass es nicht langt, da muss man eben Dinge gucken. Ne? Enrico Valentini kommt halt auch so langsam an den Punkt, wo man sagt, ja klar, der ist weiter dabei, aber ist er wirklich derjenige, den man als Rechtsverteidiger 1 haben will und nicht eher jemanden, der den Backup macht? Jetzt hat man mit Geis gerade verlängert.
Oder genau, wollte ich gerade sagen. Also.
ne, bei Scheffler weiß ich gar nicht, wie es um den Vertrag steht, ne, weil eigentlich müsste der auslaufen, aber wer weiß, ob es da nicht irgendwelche Klauseln gibt oder so, weil da hat man ja gar nichts gehört.
Ja.
Also von daher, ja, ne, es ist schon so die Frage, ne, wenn du an den Punkt kommst, wo nichts mehr geht, musst du vielleicht ein bisschen umstellen und anderen Leuten Einsatzzeit geben.
Puh. Gut, aber da glaube ich, ist es auch noch jetzt. Natürlich, ja, die Frage mit dem Aufstieg war natürlich nicht ernst gemeint. Also es erwartet ja keiner, aber natürlich hast du noch theoretisch ganz, ganz gute Chancen, zumindest noch eine Zeit lang da oben dabei zu bleiben. Also ich glaube, dass es am Ende dafür reicht, glaubt man ja alle nicht, aber
doch.
Ja, du.
Außer Fadi.
Ja.
Aber du hast zumindest, es wäre jetzt nicht vermittelbar zu sagen, wir haken jetzt die Saison ab und bauen mal für nächstes Jahr dann irgendwie einen neuen Rechtsverteidiger, einen neuen Sechser auf. Und wie gesagt, ich glaube, dafür hast du auch die Verträge nicht verlängert von Geis und Valentini, der sich ja selber verlängert hat, irgendwie durch eine gewisse Anzahl von Einsätzen. Aber die behältst du ja nicht, um sie irgendwie als Backup für die U21 zu nehmen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Was auch schön wäre. Ja. Ja. Johannes Geis hat vor der Winterpause in Aue schon nicht anfangen dürfen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, aber da hat er ja den Bluterguss an der Fußsohle gehabt.
Ach ja, das stimmt. Ja. Den
Gültet nicht,
okay. Ja, schwierig.
Ja?
Ja, muss jetzt sagen, das war jetzt ein Spiel. Das jetzt, muss jetzt auch nicht so den Stab über die Mannschaft brechen. Das kann jetzt nächste Woche auch wieder anders ausschauen. Vielleicht was wirklich nur ein Ausrutscher. Ja.
Wenn das jemand kann, dann wir.
Ja, wir jubeln hoch und
nächste
wir
Woche ist
lassen sie fallen.
Rundum begeistert, genau.
Vielleicht haben sie wirklich nur einfach mal einen schlechten Tag erwischt, kollektiv. Und vielleicht war es, wie sagt man da immer, der Dämpfer zur rechten Zeit.
Vielleicht ja, war der Gegner auch einfach gut. Ne?
Ja, auch das.
Ja.
Was die waren gut.
Paderborn verpflichtet in der Winterpause 2 doch eher überdurchschnittliche Zweitligaspieler und macht damit dann schon irgendwie klar, ne, dass sie vielleicht in die erste Liga wollen. Hättet ihr euch sowas vom 1. FC Nürnberg auch gewünscht oder ist es ganz cool, dass man
zwischen gewünscht und finanziell sinnvoll sind ja dann doch manchmal Welten.
Ja. Okay. Dann akzeptiere ich das so, dass nur Jens Kastrop und genau. Einer der Blum-Brüder, dessen Vorname ich jetzt wieder vergessen habe.
Sean. Aber der kommt ja eh erst im Sommer.
Der kommt eh erst im Sommer. Du hast mit Jens Kastrop schon gesprochen, Uli, oder? Habe ich das? Mhm.
Ja. Habe ich.
Und?
Ja, eloquenter, junger, netter Bursche, was man so am Telefon raushören konnte. Mhm. Aus Köln war so ein bisschen zu hören, dass er wohl ein wenig ungeduldig war und sich das in Köln ein bisschen mehr erhofft hätte, also den Sprung zu den Profis und ein bisschen mehr Chancen oder Einsatzzeiten. Wahrscheinlich konnte deswegen der Club auch in der Winterpause jetzt den Transfer schon über die Bühne bringen, weil es eigentlich ja für nächsten Sommer erst geplant war. Und das könnte er dadurch mit reinspielen. Und jetzt hat man Zeit, ihn irgendwie da zu integrieren und wie ist es, dass er sich an die Mannschaft und an die Abläufe gewöhnen. Also ich weiß nicht, ob er jetzt in der Rückrunde schon so wahnsinnig viel Einsatzzeit kriegen wird. Aber
wenn sich das mit dem Aufstieg schnell erledigt,
und Geisi wird Papa, glaube ich, ne? Der hat dann auch andere Dinge zu tun. Also vielleicht kann man ihn dann da so einbauen.
Ich dachte, er ist der Tom Krause-Ersatz.
Kann beides. Ja, also der kann Doppel-Sechs spielen, hat er auch im Testspiel gegen Halle mit Thailand Duman zusammengespielt. Auf der Doppel-Sechs kann Achter spielen, was er sogar lieber macht, sagt er, weil er da nach vorne ein bisschen mehr Zug zum Tor noch entwickeln kann, muss sich nicht so ums Absichern kümmern. Also ich glaube, das ist so seine Lieblingsposition und Trainer meinte auch, er kommt Kraus-Tempelmann so vom Spielerprofil her schon sehr nahe.
Ja, langfristig ausgeliehen hieß es. Was sagst du zu der Personalie, Flo?
Ich habe das ja über das Datenprofil dann gemacht und mir ihn da angeguckt und dann, weil es dann eben, ne, da ist, man guckt dann auf transfermarkt.de, da steht dann offensives Mittelfeld und dann kommen 700 Kommentierungen irgendwo online. Ja, das ist jetzt der Backup für Möller-Daly, was halt Quatsch ist, wenn man sich den Spieler anschaut. Ne, aber das ist halt das Problem, wenn du irgendwie nur ein Profil hast. Ne, das schreibt aber, was weiß ich, dann schreibt auch der Kicker nur von Mittelfeldspieler, obwohl die in ihrer eigenen Datenbank auch die Positionsdaten für die Regionalliga haben, wo du das genauso siehst. Also das ist halt schon spannend, dass da halt dann nichts quasi nicht einmal das erledigt wird.
Du sondern bist man immer haut beliebter halt, beim Kicker, das gefällt mir viel.
Ja, es ist halt, das gehört halt einfach, finde ich, dazu, dass man sich eine Sekunde mehr als nur mit der Pressemitteilung befasst. Und wenn man sich den anguckt, dann sieht man halt, das ist einer, der unglaublich viele Bälle gewinnt, auch im Gegenpressing. Das heißt, der kann auf der 6 ordentlich arbeiten, der kann auch auf der 8 arbeiten, aber das erkenne ich halt nicht, wenn ich einfach nur die Pressemitteilung lese oder sonst irgendwas.
Oder nicht einmal das.
Aber gut, beim Kicker wird ja auch konsequent von Linus Tempelmann geschrieben.
Echt?
Das ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist die letzte, jetzt 2 oder 3 Mal in den letzten Wochen.
Ihr Datenfreaks habt da ein bisschen ein Problem mit diesem Kicker, ne? Wer hat sich da, war das in der Winterpause nicht auch Tim X, wie spricht man den?
X-Den ist der Twitter-Handle.
Ja.
Ja, weil die Berichterstattung halt einfach, ja.
Der sich über die Rangliste sehr,
ja,
sehr lustig.
Ja, das ist natürlich, ja, die ist halt weit weg von Gut und Böse inzwischen, ne, auf manchen Positionen vor allem, ne, bei so einem Tor zum Beispiel. Aber ja, es ist halt Berichterstattung für gewisse Klientel und die liest es ja auch gern und die stirbt halt auch jetzt dann irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren.
Na, danke.
Sehr schön. Ja, und was, naja. Okay.
Ja, es ist alles nicht ganz so ernst gemeint. Ja, es ist auch nicht alles nicht so ernst gemeint, ne?
Ja.
Wie es jetzt klingt, ne? Also, es gibt Berichterstattung, die ich lieber lese, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles ganz furchtbar ist und da gibt es auch genug Menschen, die gute Arbeit machen, so ist es nicht.
Das war mein Lebenstraum, früher mal beim Kicker zu arbeiten.
Ja.
Ja. Bis ich dann gehört habe, dass man da keine kurzen Hosen anziehen darf, dann wollte ich nicht mehr.
Man darf beim Kicker keine kurzen Hosen anziehen?
Nee.
Echt?
Nee.
Weil?
Also nicht in der Redaktion.
Okay.
Kotze ich halt nicht.
Immer noch nicht, oder ist das?
Weiß ich nicht, vielleicht hat sich inzwischen geändert, aber damals war das mal irgendwie so, dass das nicht geht.
Auch eine coole Regel eigentlich. Keine kurzen Hosen. Warum?
Ist ja, gilt ist aber so. Bei uns eigentlich auch im Job. Ja. Mhm. Also war zumindest bei meinem alten Chef so. Ich weiß nicht, wie es bei meinem neuen Chef ist. Also da war das auch sehr, sehr ungern gesehen, dass man in kurzen Hosen unterrichtet.
Ich wäre aufgeschmissen, nachdem ich in dieser Pandemie irgendwann beschlossen habe, mein Leben im Sommer in Badehosen zu verbringen.
Ja, immerhin hast du Hosen an, ist ja alles
gut. Ja, stimmt. Das ist so viel Disziplin bringe ich schon noch.
Man muss es natürlich auch tragen können, ne?
Ja, das ist richtig. Ja. Naja.
So, jetzt sind wir wieder komplett abgekommen.
Gibt es bei den Nürnberger Nachrichten und bei der Nürnberger Zeitung auch irgendwelche Kleidungsvorschriften? Also nicht, dass
ihr also ich habe ja da mal Praktikum gemacht, ich würde sagen nein.
Nein.
Aber das müsst ihr besser wissen.
Man muss im Homeoffice zwangsweise Hoodies tragen, glaube ich.
Ja. Mützen sind auch.
Ja, Mützen oder Hoodies.
Ja. Wir haben ja einen neuen Chef, Sebastian Böhm, der sich.
Grüße.
Betont jugendlich gibt, trotz seiner inzwischen auch bald 45 Jahre Lebenserfahrung. Und der trägt in unseren Videocalls gerne mal Mütze und Hut.
Ich glaube sogar, dass er kurze Hosen anhat.
Ja,
Ihr meint mit Mütze Käppi oder tatsächlich Mütze?
Käppi.
Ich wollte bloß was die jungen Leute dann so umgedreht aufsetzen oder so. Ja,
macht er aber nicht. Er setzt schon richtig.
Und da ist dann irgendwas Eishockey-mäßiges drauf.
Eishockey-mäßig popkulturelle Themen könnten es auch sein. Ich muss nochmal genau gucken. Ich bin immer etwas abgelenkt in diesen Videokonferenzen, die wir täglich haben, weil ich mir zur Aufgabe gemacht habe, mein Teams-Hintergrundbild jeden Tag zu wechseln und immer ein Motiv vom Kollegen Gloser zu finden in unserem Archiv, weil der ja jetzt 10 Monate Elternzeit macht. Und bis er zurückkehrt, will ich ein jeden Tag wechselndes Motiv dahin ballern. Aber ich bin jetzt schon gescheitert und habe jetzt einfach eins, wo er und Ralf Junge einen Podcast aufnehmen und ich dann zwischen ihnen sitze. Grüße an den Kollegen Gloser und an Ralf Junge.
Genau,
der wieder mal eine Erfolgsmannschaft da herangezüchtet hat bei den Falcons. Steigen auf. Habe ich übrigens schon im September prognostiziert. Daraufhin schrieb mir der Kollege Gloser zurück, eher ab, was für eine Gurkenmannschaft. Und jetzt schaut er dumm und freut sich, wenn sie aufsteigen. Aber gut, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Wie kommen wir da wieder weg?
Über den zweiten Neuzugang, oder?
Ah ja.
Kastrop, der übrigens auch Rechtsverteidiger schon gespielt hat. Ach so,
Schon.
Schon Rechtsverteidiger
gespielt? Also, ja, Kastrop, hat er auch schon. Ja, wobei Klaus sagt, er sieht ihn schon eher im Zentrum. Mhm. Aber er könnte's.
Okay. Und Sean Blum, der Bruder von Danny Blum.
13 Jahre jünger.
13 Jahre jünger, ja, Sakradi.
Mit Seans haben wir schon immer gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Nämlich, ich stehe.
Sean Parker.
Ah.
Oh, ganz großer. Naja, der war ausgeliehen damals, ne?
Von Mainz
05. In Fürth war er dann noch, ne? Die haben ihn auch nochmal ausgeliehen. Oder verpflichtet, weiß es gar nicht mehr.
Wo wohl Sean Parker inzwischen Fußball spielt?
Das wäre mal ein guter Gerch, Sean Parker eigentlich.
Das stimmt.
Mann,
haben wir verballern immer unsere Gerchs durch so Nebensätze. Katschel Wagner.
Gott, aber du würdest ihn eh nicht erraten.
Ich würde ihn eh nicht erraten, aber ich meine, die größte Blamage haben wir wirklich in dieser letzten Ausgabe hingelegt. Ich habe mir gerade den Schluss nochmal angehört, weil ich wissen wollte, über was wir eigentlich gesprochen haben. Und dann kommt dieser Gerch und Flo Zenger kann sich das Glucksen und laut Nauslachen kaum verkneifen, während wir rätseln, jeder da vorstellt am Ende der Dovedan-Sonderausgabe und es nicht peilen, dass es Nikola Dovedan himself war. Zweifelst du seitdem noch mehr an unserer Intelligenz, Flo?
Ich habe mich nur einfach tierisch gefreut, dass ich so blöd formuliert habe, dass es nicht erkennbar war.
Ja, dieses Nibelungen-Ding hat mich damals raus.
Du warst mitten Brunnen, warst du raus.
Ja. Das war, und aber dass der Digma ja auch nicht draufkommt, das ist dann die größere Sensation.
Ich habe mich an irgendeinem Detail dann festgefressen und dann höre ich ja den Rest immer gar nicht mehr zu, weil mein Hirn dann sich um das eine Ding kreist und dann war ich irgendwie auch raus.
Ja. Und dann stellen wir auch noch so dumme Nachfragen, dass uns das Zitat bekannt vorkommt und ob er aufgestiegen ist in der, also wirklich, der größt peinliche Moment in dieser peinlichkeitenreichen Podcast-Geschichte.
Das hat er ja schon mal gemacht, der Herr Zenger, ne? Dass er den Patrick Klant irgendwie uns suchen hat lassen.
Echt?
Ja. Also aus dem aktuellen Kader.
Das habe ich vergessen. Ja. Ja, okay.
Also man muss auf alles, für alles gewappnet sein.
Ja.
Sean Parker hat übrigens seine Karriere beendet, nachdem er in Fürth den Vertrag aufgelöst hat.
Okay.
Na, das war doch eine gute Idee.
Ja. Was macht er jetzt? Weiß man nicht, ne?
Ich glaube, irgendeine Fußballschule mitbetreiben.
Naja, das ist doch richtig.
Ja.
Auch schön.
Und Sean Blum?
Dribbelmonster.
Dribbelmonster?
Ja.
Okay.
Ist total, total krass. Ich meine, der Datensatz ist natürlich mega klein bei U19 Bundesliga. Aber hat irgendwie exorbitant hohe Dribbling-Werte, die, wenn man sie global ins Verhältnis setzt, dann kommt man irgendwo bei Neymar oder so raus.
Okay, das ist so, so begrüßt man einen Neuzugang aus Kaiserslautern.
Aber es ist nur die Anzahl, das sagt noch nichts aus drüber, ob die auch erfolgreich sind. Aber also ich habe, wenn man mal auf YouTube geht, dann gibt's seinen Hattrick für Kaiserslautern gegen Fürth in der Saison zu sehen. Und da sieht man relativ gut, was er drauf hat. Ne? Enge Ballführung, viel Tempo. Also wirkt schon in vielerlei Hinsicht ein bisschen wie sein Bruder.
Okay. Also freuen wir uns auf Sean Blum.
Ja, es ist vor allem vom Spielertyp her erstmal jemand, der so im Kader noch gar nicht ist. Also es ist keine Entsprechung wie jetzt Kastrop und Kraus oder Kastrop und Tempelmann, sondern tatsächlich auch ein Stürmer, der so nicht da ist. Naja. Aber natürlich, ne, U19-Spieler ist immer roh und muss geschliffen werden und
bla bla.
Das ist praktisch und der Schuranov-Nachfolger.
Ja.
Nur schneller.
Noch schneller.
Ist
Erik Schuranov schnell eigentlich?
Im Vergleich zu uns wahrscheinlich schon.
Ja, gut, im Vergleich zu mir ist wirklich jedes Lebewesen auf dieser Erde schnell. Aber auch das ein anderes Thema. Was machen wir denn jetzt noch? Haben wir dieses Spiel? Esker Sørensen, diese
Riesenschuss. Da war ja noch was.
Da war noch was.
Könnten wir ja. Oder erstaunlich, dass es wirklich kein gutes Spiel war, aber trotzdem man, oder ich, jederzeit den Gedanken hatte, ah, da kann noch was passieren und gleichzeitig, ja, da passiert auf keinen Fall mehr irgendwas. Und dann wäre beinahe nochmal was passiert in der Nachspielzeit. Erst hat Lukas Schleimer so eine gar nicht so üble Doppelchance, wo er auch, glaube ich, einmal den Ball nicht richtig...
Die ist eigentlich sogar ähnlich hochwertig, finde ich, weil er muss ja einfach nur das Ding treffen.
Ja.
Aber...
Macht er nicht.
Macht er eben nicht, nee. Aber es ist schon spannend, dass quasi erst in der Nachspielzeit dann die wirklich guten Chancen kommen, ne? Also Schleimer wird halt da, ne, dem sein Schuss wird auch geblockt, also der könnte auch anders sein, ne? Und dann haut er nochmal drüber, als der Ball dann wieder zurückspringt, also
ja.
Und dann das Sørensen-Ding natürlich noch viel mehr, wobei der, wenn man ehrlich ist und sich's anschaut, ne, der springt schon auch blöd vor ihm auf.
Habe ich heute auch auf Twitter irgendwo gelesen, dass der nun gar nicht so, ne, auf Instagram, glaube ich, in unserer Kadett-Gruppe. Es gibt übrigens auch einen Newsletter. Super, wie ich mich das selber dran erinnere. Von Kadepp. Kann man abonnieren auf nordbayern.de.
Also, weil er nimmt ihn ja gut an, ne, mit das der Brust, ist ja schon erstaunlich, dass der Innenverteidiger den mit der Brust so schön annimmt, aber dann springt er ihm halt, ne, bisschen blöd runter und dann haut er halt drüber, ja. Naja.
Ja,
da fand ich aber die Frage eigentlich, das war deine, ne, Fadi, nach wem er es eher verzeiht, die fand ich eigentlich ganz schön, weil, ne.
Dem Stürmer Scheffler oder dem Innenverteidiger Sørensen, ja.
Ja.
Die Antwort
weil dass er da vorne auftaucht, ist ja auch erstmal. Übrigens auch ein wunderbarer langer Pass von Nürnberger auf Schindler.
Von Nürnberger war der. Ich frage mich trotzdem dann, wie Sørensen in der Nachspielzeit dann da so alleine rumstehen kann in diesem...
Ja, mit dem haben sie wahrscheinlich einfach nicht gerechnet.
Ja.
Haben sie alle auf Martenia konzentriert.
Ja, wahrscheinlich. Wäre auch schön gewesen. Der ist dann auch nochmal mit vorne und wäre so fast an den Kopfball, glaube ich, rangekommen.
Ja, das...
Aber...
Das wäre natürlich das Beste gewesen.
Ja. Ja.
Aber man hat es dann dem Jubel schon angemerkt bei Paderborn. Die waren dann schon sehr erleichtert, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Also ich glaube, die waren sich dann auch nicht mal ganz so sicher, dass sie das Ding gewinnen in der Nachspielzeit. Der Herr Kwasniok, der ist ja förmlich ausgerastet.
Ja, das hat mich auch überrascht. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass die jetzt vor der Winterpause, glaube ich, mal
4-5 nicht gewonnen haben.
Fünf oder so nicht gewonnen haben.
Kwasniok... Naja, habe ich keine Lust drauf. Ich habe tatsächlich während der Übertragung dachte ich mir, oh schau, ohne Maske hat er sich impfen lassen. Aber auf der Pressekonferenz, während der Pressekonferenz, hatte er dann wieder seine Maske
auf. Ja, das liegt an der wohl an dran, dass man das in Bayern unter freiem Himmel bei der Arbeitsausübung halt nicht muss. Und anscheinend in NRW oder wo auch immer schon.
Ja.
Aber die Kommentierung dessen erspare ich mir jetzt auch.
Wobei wir ja auf der Pressetribüne auch unsere Arbeit unter freiem Himmel ausgeübt haben und da war es eigentlich erwünscht, dass man Maske trägt, ne? Stand zumindest.
Aber man musste nicht. Im Gegensatz zu anderswo.
Ja.
Hm. In Bayern.
Tja, dabei könnte sich doch einfach impfen lassen.
Ja.
Lasst euch mal impfen. Ein großes Vergnügen. Aber wir sollen ja häufiger diese gesellschaftspolitischen Themen ansprechen. Da hatten wir da nicht vor der Winterpause nach dem letzten Podcast auch mit irgendeinem Clown zu tun, der uns beschimpft hat für irgendwas.
Ja. Immer, es geht immer um die Pandemie.
Ja, ne. Meistens schreiben uns da dann irgendwelche Nazi. Ja, sonst noch was? Wie geht's denn jetzt weiter am Freitag, Fortuna Düsseldorf?
Dann ist Pause.
Dann ist Pause. Entlässt Fortuna Düsseldorf vorher noch den Trainer?
Ich glaube, die haben so viel anderes zu tun innerhalb des Vereins, dass sie das auch vergessen.
Ja. Der Vorstand hat sich gerade
Ich hab einen Überblick so ein bisschen verloren. Jetzt da irgendwer hat dann das Angebot abgelehnt, weiterzumachen.
Klaus Allofs will nicht Chef werden, aber trotzdem eine wichtigere Rolle spielen. Naja. Und dann ist Länderspielpause, ohne dass
Länderspiele sind.
Ja, das ist auch großartig. Dieser Fußball. Uli Dickmeier hat einen Kneipenquiz gewonnen, fällt mir da gerade noch auf. Es soll ja auch nicht unerwähnt bleiben.
Ja, virtuell.
Virtuell. Mhm. Und versucht einen Podcast aufzunehmen, ohne uns.
Und ist gescheitert.
Und
ja, das war nur der Probelauf, wir machen das nochmal richtig.
Ja. Was hast du so gemacht in der Zeit zwischen Dovedan, Heiligsprechungspodcast und heute, Flo?
Viel Lego gebaut.
Mhm. Klassiker.
Das Camp Nou in Lego gebaut.
Okay.
Vielleicht auch dazu sagen. Dann Keller weiter eingerichtet, weil mein Büro da irgendwann runterkommt, weil meine Tochter das Arbeitszimmer als ihr Zimmer irgendwann demnächst bekommen wird.
Mhm, Glückwunsch. Die Tochter.
An die Tochter, ja. Und dann habe ich ein sehr empfehlenswertes Buch gelesen, nämlich Empire of Pain. Da geht es um Oxycontin und um die Sackler-Familie, die hinter dieser Firma Purdue Pharma steht. Wunderbares, sehr interessantes Buch, aber auch sehr erschreckend. Das Hörbuch dazu ist übrigens grandios, weil es der Autor selber spricht. Das ist einer der wenigen Fälle, wo es gut ist, wenn der Autor das selber spricht. Normalerweise ist das immer nicht so gut, aber in dem Fall ist es tatsächlich gut. Und sonst versucht, bisschen abzuschalten, aber das ist schwierig, nachdem bei uns zwischen den Jahren, ne, meine Frau hat ein Neujahr auch noch Geburtstag, also da ist einfach so viel los, dass
alles Gute nachträglich.
Ja. Meistens gar nicht dazu kommt, irgendwie abzuschalten.
Das mit dem Buch habe ich wieder nur so leichte Literatur gelesen. Heinrich Steinfest, weißt du so?
Der Zauberberg und Castorp.
Nee, das habe ich tatsächlich. Da hat der Uli die Auflösung gar nicht mitbekommen. Aber das erzähle ich jetzt nicht nochmal. Du einen Literaturtipp noch, Uli? Einen, der auch mehr so ins Populäre geht? Oder wolltest du nicht mal ein Buch zu Ende bringen irgendwann?
Ja, das soll vielleicht heuer dann passieren. Gut Ding will Weile haben.
Ja.
Nein, das läuft schon noch. Aber ich habe noch einen Co-Autoren, mit dem ich mich wegen abstimmen muss. Deswegen dauert das noch ein bisschen.
Ich dachte, zerstritten hast, das wäre natürlich.
Nein. Aber ich lese gerade ein Sachbuch über Pandemien, heißt es. Und es ist wirklich richtig gut.
Echt?
Philipp, wie heißt der Autor? Philipp Kohl, irgendwas.
Schreiber.
Journalist. Nee. Egal. Aber sehr zu empfehlen, weil das. wirklich sehr zu empfehlen, weil das ist wirklich so geschrieben, wie, also Corona natürlich der aktuelle Aufhänger und es ist auch irgendwie ein alter Bekannter von Drosten. Aha. Aber es ist saugut geschrieben. Also es ist nicht so trocken geschrieben, sondern fast schon wie ein Krimi und auch mit viel popkulturellen Zitaten und sehr unterhaltsam. Und man lernt was und kriegt auch Argumentationshilfen an die Hand für gewisse Leute. Und
auch die noch was bringen würden.
Ja, das stimmt. Aber sehr zu empfehlen.
Okay. Die brauchen wir für die nächste Pandemie, ist schon gut.
Ja, das stimmt. Ahnen wir schon, wann die dann... Naja.
Innerhalb der nächsten 20 Jahre, sagen die eigentlich alle, die sich damit befassen. Und weil Influenza-Pandemie ist schon lange mal wieder fällig.
Aha. Hooray! Der Vorfreude-Podcast von Bayern.de. Hier draußen kämpfen Katzen gegeneinander. Naja. Jo, verlieren alle die Nerven. Ja, du willst aufhören? Jetzt
brauchen wir noch einen Gerch, oder?
Ja, wir brauchen einen Gerch. Also Nicola Dobedan war der Letzte. Was für eine Wunde. Eine niemals heilende. Dafür errate ich den heute, den Uli. Oder errate ich den Uli?
Kann man erraten.
Kann man erraten.
Kann man erraten, ja.
Let's go. Wir haben heute sehr viel über Fußball gesprochen. Das weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Aber naja.
Also gut, ich fange mal an. Ich habe meine Karriere total vermasselt. Nur ich selbst habe es verbockt und nicht irgendein Verein oder Trainer. In meinem sportlichen Lebenslauf müssten nicht 113 Bundesliga-Einsätze, sondern 400 stehen. Und statt 0 A-Länderspiele hätten es mindestens 30 sein müssen. Das sagte Gerch in einem Interview mit der Sportbild. In der Tat war dem linken Mittelfeldspieler eine große Karriere prophezeit worden. Nach insgesamt 16 Jahren bei seinem Stammverein, für den er in 84 Bundesliga- und Zweitligaspielen 11 Tore erzielte, blättete der Hamburger SV für den U20-Nationalspieler rund 5,5 Millionen Mark auf den Tisch. Gerch war damit der bis dato teuerste Zweitligafußballer. Für die Hanseaten lief Gerch, dessen Mutter in seiner Geburtsstadt eine bundesweit bekannte Imbissbude betrieb, auch 6-mal in der Champions League auf und bereitete 2 Treffer vor, eines davon beim Jahrhundertspiel gegen Juventus Turin. Nach 2 Jahren kehrte Gerch zu seinem Stammverein zurück, wo er sich aber nicht mehr durchsetzen konnte und sein Vertrag schließlich aufgelöst wurde. Dann erinnerte man sich in Nürnberg an den vereinslosen Flügelflitzer, der den nach Leverkusen gewechselten Jacek Czinovek beerben sollte. Gerch ist jung, bringt aber bereits Erfahrung mit. Er wird uns gut tun, schwärmte Präsident Michael A. Roth. Er sollte sich täuschen. Nach nur 4 Bundesliga-Einsätzen, in denen Gerch immerhin 3 Vorlagen gelangen, zog er weiter zu Eller Aalen und landete schließlich in Österreich, wo er für Superfan Pasching aus der Kärnten, Rapid Wien und den FC Pasching auflief. Danach wechselte Gerch auf die Trainerbank und betreute in der Alpenrepublik unter anderem Blau-Weiß Linz, Vorwärts Steyr und St. Pölten, wo er auch den Posten eines Sportkoordinators übernahm. Seit 2021 ist er als Sportdirektor bei Admira Wacker Mödling tätig.
Oh Mann, die müssen wir wahrscheinlich wirklich wissen, ne?
Ich schau mal auf mein WhatsApp. Nee, noch nichts da. Der Flo googelt noch Sportdirektor Admira Wacker Mödling. Ah, hat er richtig gegoogelt, ja.
Nee, das war eigentlich gar nicht so schwer wegen Jung und Erfahrung und LR Aalen. Hm.
LR Aalen, das BV Lüttringhausen des 20. Nuller. Jahrhunderts.
Ja, die ja jetzt Rot-Weiß Aalen heißen, ne? Weil LR war ja nichts anderes als RB.
Ja, ja, der Kosmetiksponsor, ne?
Ja.
Haben da nicht Großkreuz und Reus gespielt?
Ja,
ja,
auch. Ja, sowas weiß ich, ne?
Aber den Gerch nicht.
den Gerch nicht. Naja, egal. Auch das ist ja eine Tradition, dass ich den nicht errate. Ich denke da ja schon gar nicht mehr.
Könnt jetzt noch verraten, dass ich in einem Trainingslager mit ihm mal gemeinsam im Whirlpool gesessen bin, aber das bringt dich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter.
Oh Gott.
Nee, bringt mich nicht weiter. Da ich in diesem Trainingslager nicht dabei war, gehe ich jetzt mal davon aus.
Nee, da war der Kollege Lars dabei. Der saß, glaube ich, auch mit dem Whirlpool.
Okay.
So viel zu unserem harten Leben als Fußballberichterstatter.
Das ist ja wirklich anstrengend. Ja. Na gut, ich errate ihn mal wieder nicht. Ich denke jetzt auch, ich lasse mir doch davon nicht den Abend vermiesen.
Sonst noch irgendwas? Der Trainer von Admira ist ja Adi Herzog.
Ja, die haben gemeinsam übernommen. Im vergangenen Jahr. Einer als Sportdirektor und Andi Herzog als Trainer.
Und der technische Direktor dort ist Yildirim, der mal in Fürth war.
Oh,
das ist ja total spannend.
Eine Fürther Legende. Ja. Da schwärmen sie heute noch davon, glaube ich, im Ronhof.
Der kam ja auch in dem Buch vor von Roland Reng. Ronald Reng, ja. Ja, der hat doch damals die vierte U19 komplett umgekrempelt und alle weggeschickt. Okay. Unter anderem den Nico
Bodendörfer oder wie? Ja. Irgendwie sowas. Oh Mann, ey. Rosen.
Ja, weißt du, wen ich meine.
Ja.
Nee, der sitzt in Eschberg, der andere.
Ja, Leines.
Sehr spannend, Top-Torschütze bei Admira Wacker ist Roman Kerschbaum, der beim Club früher war.
Das stimmt. Mhm.
So klein ist die Welt.
Abgefahren. Und berühmtester Spieler von Admira Wacker Mödling aller Zeiten? Also das ist keine Frage, die ich euch wirklich stelle, sondern die ich wissen wollte jetzt von euch.
Aller Zeiten?
Mhm. Ich habe keine Ahnung. Aber
hat Dovid dann mal in Admira Wacker Mödling gespielt?
Dirk Schuster hat
in der Jugend. Spielt.
Dirk Schuster.
Oh. Andi Ogris und Dietmar Kübauer, also.
Ah, naja, immerhin. Schon.
Ja. Reislöhner hieß er, oder?
Reislöhner könnte sein. Ist ja auch schon ungefähr 2,5 Monate her, dass ich dieses
Buch gelesen hast.
Ja. Das ist, warum sollte ich mir da irgendwas merken? Außer, dass es großartig war und wir jetzt mal aufhören nach diesem Stotterstart-Podcast und trotzdem eine Stunde.
Aber ich habe die Trainerhistorie aufgemacht, das muss ich jetzt noch loswerden, weil das ist unglaublich. Walter Schachner, aha, Dietmar Kübauer, Toni Polster, aha, Walter Knaller, Oliver Lederer, Ernst Baumeister, wieder Oliver Lederer und dann Damir Buric, Ernst Baumeister, Rainer Geier, Grüße, Klaus Schmidt, Zvonimir Soldo, Patrick Helmes, Damir Buric und Klaus Schmidt und jetzt Andi Herzog. Es ist großartig. Das ist halt, ne, da war auch oder ist immer noch Flyer-Alarm mit dabei. Ne?
Ja, genau. Ja,
dann ist da wahrscheinlich also auch Felix Magert immer noch Head of irgendwas.
Nee, ich glaube inzwischen nicht mehr, aber ich weiß es nicht.
Ja. Okay.
Okay.
Jetzt müssen wir aufhören, weil hier tatsächlich eine Katze sitzt, die aus diesem Zimmer raus will und die kann sehr ungemütlich
werden. Und ich muss was essen.
Das muss ich auch. Uli wahrscheinlich auch. Wie steht's
denn da? Nee, ich muss die Fütter noch mit verarbeiten.
Wie steht's denn da eigentlich?
1-1 steht's zur Pause.
Oh ja, immerhin. Oh. Das könnte ja doch noch was werden mit dem...
Das Tor hat ein Nürnberger geschossen.
Leveling.
Jo. So was weißt du wieder.
Ja, ich muss ein Futterkackerch muss ich mitmachen, vielleicht weil ich einfach weiß ich Futterkackerch. Ich bin
Okugawa hat getroffen. Das ist sehr wichtig für meine Communio-Bilanz.
Sehr gut. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Jo.
So machen wir's. Also.
Vielen Dank.
Mama, tschüss. Servus.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.